Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns einige Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Und als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann, und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Sicherlich eines der Gleichnisse, die nicht so ganz einfach sind. Man kann sich darüber auch ärgern, wenn man es falsch versteht oder falsch deutet. Also so in dem Sinne, ihr Armen und Unterdrückten und Benachteiligten, macht euch nichts draus, dass es euch so mies geht. Das nimmt mal ein Ende. Und wenn ihr erst mal tot seid, dann wird es so richtig schön und dann kriegt ihr das alles zigfach erstattet, was euch hier im Leben vorenthalten wurde. Und ihr Reichen, genießt mal noch euer Leben, wartet mal ab, die Quittung kommt schon noch. Da würde natürlich jeder, der so ein Stückchen Gerechtigkeitsempfinden hat, würde innerlich hochgehen, wenn man dieses Gleichnis so anwenden würde. Und man würde dann am Ende sagen, ja, so ist es halt. Ne? Das ist das sprichwörtliche Opium für das Volk. Da wären sie benebelt, sei schön ruhig, reg dich nicht auf. Heinrich Heine hat da ja in Deutschland ein Wintermärchen so mehrere Zeilen darüber geschrieben, wie man mit solch einem Missverständnis von diesem Gleichnis dann die Welt einfach so lässt, wie sie ist. Die Frage ist aber, wo steckt in diesem Text oder in diesem Gleichnis der Schlüssel zum Verständnis? Welcher Satz könnte es sein? Und ich glaube, es ist dieser. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Das ist exakt der Schlüssel, darum geht es. Was ist das Wichtige, was zählt wirklich? Wovon lassen wir unser Leben bestimmen, unser Denken, unser Handeln, unser Reden? Sie sollen Mose hören und die Propheten. Das war damals im Grunde genommen die Bibel, die sie hatten. Das Alte Testament in unserem Sinne. Gottes Wort. Das ist Maßstab und Richtschnur. Und Jesus hat einmal das Alte Testament in seiner Botschaft ganz knapp zusammengefasst. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und genau an diesem Punkt, da hat es den reichen Mann erwischt. Der kommt nicht in die Hölle, weil er reich war. Und der Arme kommt auch nicht einfach in den Himmel, weil er arm war. Bei dem Reichen fragt man sich: Wie liebst du Gott? Und wie liebst du deinen Nächsten? Wie lebst du das, was wirklich wichtig ist und was Gott dir in seinem Wort vorlegt? Und da muss man sagen, er hat es eben nicht gelebt. Das war sein Problem. Das Wort der Propheten, von Mose und den Propheten, das göttliche Wort, hat in seinem Leben keine wirkliche Rolle gespielt. Und dabei muss man eigentlich sagen, so ein ganz schlechter Mensch war er ja eigentlich nicht. Er war natürlich wirklich total reich. Purpur und diese köstliche Leinwand, das ist eigentlich die Kleidung, die Könige und Fürsten tragen. Also der hat schon wirklich, der ist echt ganz, ganz oben gewesen und dem ging es richtig gut. Ein schlechter Mensch war er trotzdem nicht. Der war sogar so einigermaßen sozial engagiert. Wir wundern uns vielleicht, dass man sagt, wieso fällt da so Brot unter den Tisch, wovon sich ein Armer ernähren kann. Aber das war damals so in den Häusern der Reichen. Es gab ja noch keine Servietten. Und wenn man so vom fetten Braten so richtig so fettige Finger und fettigen Mund hatte, dann nahm man einfach Brot und wischte sich ab. Und das fiel dann erstmal unter den Tisch. Und das Gute bei diesem Mann ist, dass das dann nicht einfach weggeräumt und in den Müll geworfen wird, sondern dass sich die Armen, die Minderbemittelten von dem ernähren dürfen, was von seinem Tisch fällt, was er nicht mehr braucht. Und dass dieser Lazarus nicht einfach weggejagt und weggescheucht wird, mach dich weg, ich will mit dir nichts zu tun haben, der darf da sein, der darf dazu fassen, was von dem Tisch der Reichen fällt, was er nicht mehr braucht, das kann er haben. Und Gott sieht ihn ganz anders. Er sieht in ihm nicht einfach den sozial Engagierten, der sich so mit dem, was er gerade noch entbehren kann, um die Armen kümmert. Man merkt das dann daran, als es heißt, der Reiche starb und wurde begraben. Wir kennen keinen Namen von ihm. Von Lazarus kennen wir den Namen. Der Reiche ist in Gottes Augen ein Namenloser. Und hier merken wir, wie Gott die Dinge dieser Welt umdreht. Wir kennen die Armen nicht. Die Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken, ihre Namen sind uns unbekannt. Die in Bürgerkriegsgebieten ums Leben kommen, wir kennen sie nicht. Die wegen ihres Glaubens oder ihrer politischen Überzeugung in den Kerkern gefoltert und ermordet werden, ihre Namen werden in den Zeitungen nicht genannt. Es sind die Namenlosen, die abgetriebenen Kinder, die sowieso keinen Namen haben und leider allzu oft auch die vergessenen und verlassenen Alten in den alten Pflegeheimen. Nur das Personal weiß, wer da liegt. Für uns sind es alles Namenslose. Die wir kennen, das sind die Großen, die es auf die Zeitung, die es in die Zeitschriften schaffen, die in der Kunst, in der Politik, im Sport einen großen Namen haben, die kennen wir. Und das sind dann auch die, die für gewöhnlich auch ein gut gefülltes Portemonnaie haben, die in den tollen Häusern wohnen, in toller Lage. Bei Gott ist es anders. Für Gott ist dieser Reiche ein Namenloser. Aber den Lazarus, den kennt er. Lazarus ist übrigens so ein ganz eigenartiger Name, habe ich gelesen. Man weiß gar nicht so richtig, wie man den ins Deutsche übersetzen soll und was der bedeutet. Je nachdem, wie man es anstellt, kommt man entweder dazu, dass er heißt ohne Hilfe. Das würde natürlich seine Situation beschreiben. Er ist ein Mensch ohne Hilfe, um den sich keiner wirklich kümmert. Auch der Reiche kümmert sich nicht wirklich um ihn. Ganz unpersönlich füttert er und speist er ihn ab mit dem, was von seinem Tisch fällt, ohne Hilfe. Man kann diesen Namen, und das ist das Verrückte, dann aber auch anders übersetzen. Gott ist die Hilfe. Und genau das ist der Punkt. Diejenigen, die sich so oft fühlen, ich bin ohne Hilfe, ich bin ganz allein, ich bin vergessen, ich bin verlassen, um mich kümmert sich niemand, ich komme mit dem Leben nicht klar, ich schaffe es alleine nicht. Genau den sagt das Wort Gottes zu, Gott ist gerade deine Hilfe. Auch wenn dich keiner kennt, auch wenn du es nie in die Schlagzeilen schaffst und wenn du nie bejubelt wirst und zu den Stars gehörst, dein Name, deine Situation, genau das ist Gott bekannt. Und das ist ja im Alten Testament auch so. Gott kennt die Witwen, er kennt die Waisen, er kennt die Fremdlinge, also die Flüchtlinge, und er kennt die Armen. Und genau um die kümmert er sich. Und Mose und die Propheten haben immer wieder darauf hingewiesen, dass es eben Ausdruck des Glaubens ist, dass man sich genau um die kümmert. Und dass sich die Frommen ihnen zuwenden und nicht so unpersönlich, wie es der Reiche getan hat. Man muss am Ende wahrscheinlich sagen, daran, wie der Reiche mit dem armen Lazarus umgegangen ist, nämlich lieblos, ohne wirkliches Engagement, ohne ein echtes Opfer zu bringen. Daran merkt man, dass sein Glaube kalt ist, kühl, distanziert, ohne Wärme, ohne Herzlichkeit. Eigentlich, wenn er denn einen Glauben hatte, hätte dieser Glaube keine wirkliche Konsequenz. Und das geht bei Gott so nicht. Glaube hat immer Konsequenz. Dieser Mann ist so etwas wie ein praktischer Atheist. Diese Unterscheidung zwischen praktischem Atheismus und theoretischem Atheismus, der geht zurück auf Zinzendorf, den Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinde und man kann auch sagen, den Erfinder der Herrnhuter Losung, die viele von uns mit in ihren Tagesablauf hineinnehmen, oft morgens so das erste Gotteswort, was man liest. Er hat damals als so in der Aufklärungszeit sich viele vom christlichen Glauben abgewandt haben, aber immer noch so diese christliche Moral gelebt haben, da hat er unterschieden zwischen den theoretischen und den praktischen Atheisten. Die theoretischen Atheisten, das waren für ihn die, die den Glauben an Gott abgelehnt haben, aber immer noch so einigermaßen in ihrer bürgerlichen Moral so ein paar christliche Standards gelebt haben. In der Theorie lehnten sie Gott ab, aber in ihrer Lebenspraxis konnte man erstaunlicherweise noch ein bisschen was von dem sehen, was christliche Ethik, christlicher Lebenswandel ausmacht. Die praktischen Atheisten, das waren für die die, die eigentlich noch an Gott glaubten und die vielleicht sogar jede Woche in den Gottesdienst gingen, aber die im alltäglichen Leben nichts davon haben erkennen lassen, dass diese Gottesbeziehung ihr Herz und ihre Beziehung zu den Menschen verändert haben. Und die eigentlich mit ihrem Alltagsleben von Montag bis Samstag das verleugnen, was sie am Sonntag bekennen. Und Zinzendorf ist dann so weit gegangen, dass er das auch ein bisschen gekennzeichnet hat. Und er sagt, dieser theoretische Atheismus, also die, die Gott leugnen, sagt er, das ist eine große Melancholie, also eine große Traurigkeit. Aber dieser praktische Atheismus, der sonntags in der Kirche Gott bekennt und dann im Alltag diesen Glauben an Gott nicht an den Nächsten weitergibt, das hat er genannt ein brutales Ding. Ein brutales Ding. Weil das dem Glauben am allermeisten schadet, wenn Menschen, die sich zu Gott bekennen, dieses Gottesbekenntnis dann nicht in den Alltag, in die Liebe zu dem Nächsten umsetzen. Was wirklich wichtig ist, so ein erster Gedanke, übersieh den Bedürftigen nicht, denn Gott sieht ihn. Gottes Auge sind speziell auf ihn gerichtet. Übersieh den Bedürftigen nicht. Und ein zweites, was ich auch für durchaus wichtig erachte, hier heißt es ja so, der Reiche starb und wurde begraben. Lazarus starb auch und wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. In das Totenreich Gehenna ist das biblische Wort dafür. Das ist so wie so ein Zwischenzustand, wo die Menschen warten bis zu ihrer Auferstehung, um gerichtet zu werden. Dieser zweite Gedanke, der sich mit diesem Sterben und Begrabenwerden für mich verbindet, bedenke, dass du sterben wirst. Bedenke, dass dein Leben endlich ist. Hier heißt es von dem Reichen, er lebte in Saus und Braus und herrlich und in Freuden alle Tage seines Lebens. Das ganze Leben eine einzige Party, jeder Tag ein ganz großes Glückserlebnis. Und da geht es ganz leicht, wenn es einem so gut geht, dass man denkt, das geht immer und immer und immer so weiter. Was sollte da denn passieren? Und dann plötzlich, dann ist das Ende da. Und er hat überhaupt nicht damit gerechnet. Er war nicht darauf vorbereitet. Vielleicht hat sich nachts der Gedanke an das eigene Ende immer mal geäußert, aber ganz schnell hat man ihn beiseite geschoben. Und tagsüber, wenn das Leben so richtig pulsierte, war sowieso keine Zeit, daran zu denken. Ich kenne in meinem Freundeskreis, also von den Freunden, die keine Christen sind, da kenne ich einige, denen es fällt es außerordentlich schwer, zu einer Beerdigung zu gehen. Das machen die überhaupt nicht gerne. Und sie sagen auch, es ist für mich ganz, ganz furchtbar, daran erinnert zu werden, dass mir es auch mal so gehen könnte. Und dann wird dieser Gedanke beiseite geschoben. Aber es ist völlig naiv. Es ist das absolut Unausweichliche. Also wie dumm muss man denn eigentlich sein, wenn man sagt, heute Abend wird es nicht dunkel werden. Na gut, jetzt ist es sowieso mal sehr lange hell, aber so, ne? Heute ist ein Tag, es wird nie dunkel werden. Dieser Tag wird nie zu Ende gehen. Da würden wir uns an den Kopf greifen und sagen, Das ist noch normal oder so. Natürlich, jeder Tag geht einmal zu Ende. Und wenn es ein Sommertag ist, der erst abends um 11 die Sonne untergeht, dieser Tag wird zu Ende gehen. Die Dunkelheit wird kommen. Du kannst es leugnen, es wird kommen. Und genauso ist es halt auch mit diesem Ende. Mir ist ein Lied in den Sinn gekommen von Gerhard Tersegen. Er hat 1735 gedichtet. Das ist im Grunde genommen fast die gleiche Zeit von Zinzendorf. Und da beschäftigt er sich auch damit, dass Gott immer mal wieder in unser Leben hineinspricht und uns daran erinnert, dass unser Leben endlich ist und dass die große Party, die wir vielleicht leben wollen, doch nicht ewig gehen wird. Ich zitiere mal die ersten 4 Strophen. Gott rufet noch, sollt ich nicht endlich hören? Wie lasse ich mich bezaubern und betören? Die kurze Freude, die kurze Zeit vergeht und meine Seele noch so gefährlich steht. Gott rufet noch, sollt ich nicht endlich kommen? Ich habe so lang die treue Stimme vernommen, ich wusste wohl, ich war nicht, wie ich sollt. Er winkte mir, ich habe nicht gewollt. Gott rufet noch, wie, dass ich mich nicht gebe? Ich fürcht sein Joch und doch in Banden lebe. Ich halte Gott und meine Seele auf. Er ziehet mich, mein armes Herze, lauf. Gott rufet noch, ob ich mein Ohr verstopft. Er steht noch an meiner Tür und klopft. Er ist bereit, dass er mich noch empfang. Er wartet noch auf mich. Wer weiß, wie lang. Man kann hier so einige Verszeilen, die kann man wirklich als Auslegung auf dieses Gleichnis einfach rüberziehen. Wie lasse ich mich bezaubern und betören? Ich wusste wohl, ich war nicht, wie ich sollt. Er ist bereit, dass er mich noch empfang. Aber irgendwann war auch für den reichen Mann der Moment gekommen, wo das nicht mehr galt. Dann durfte Lazarus schauen, was er geglaubt hat. Und der Reiche musste schauen, was er im Leben nicht glauben wollte. Das ist die Hölle. Wir sollten manches, was hier in diesem Gleichnis so beschrieben wird, wir sollten es nicht überziehen und zum Wesentlichen der Hölle machen, dass da auch von diesen Flammen und von diesem Durst die Rede ist. Mag sein, dass das dazugehört. Aber was Hölle wirklich zur Hölle macht, ist, dass man ewig das ansehen muss, was man nicht für wahr haben wollte im Leben, dass es eine Herrlichkeit gibt bei Gott. Und das ist hier eigentlich das Schlimmste. Es ist eine riesengroße Kluft, man kann sie nicht überwinden, aber der reiche Mann sieht, was Lazarus geschenkt bekommen hat. Und er selber kann es nicht mehr erreichen. Also es ist so, als wenn man Durst hat und man sieht die Quelle und man kommt nicht hin. Man kommt einfach nicht hin. Das macht, glaube ich, das Wesen der Hölle aus. Wird ja sonst meistens so gespottet, ne, dass da die kleinen Gehörnten da immer schön mit der Schaufel die Kohlen unterlegen, damit die dann alle ordentlich gebrutzelt werden, die im Leben sich daneben benommen haben. Das ist vielleicht ein bisschen oberflächlich, wenn man es darauf abhebt. Aber sich mal den Gedanken zu machen, ich wollte es ein Leben lang nicht wahrhaben, dass es einen Gott gibt, dass es eine Erlösung gibt, ein ewiges Leben. Und dann muss ich mir das unendlich lang vorstellbar anschauen und kann es nicht erreichen. Also, was ist wirklich wichtig? Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So hat es Mose im Psalm 90 gesagt. Und ein letzter Gedanke. Überhöre Gottes Stimme nicht. Und hier sind wir nochmal am Wesentlichen dessen, was in diesem Gleichnis aus meiner Sicht das Allerwichtigste ist. Haben Sie Mose und die Propheten nicht gehört, so werden Sie auch nicht hören, wenn einer von den Toten aufersteht. Da würde man im ersten Moment sagen, ja, wieso eigentlich nicht? Also das wäre doch total überzeugend, wenn das jetzt mal passieren würde. Aber dann muss man auch sagen, das müsste ja dann ständig passieren. Also es hat ja stattgefunden. Jesus ist auferstanden und ist von den Toten zurückgekommen. Und es ist hundertfach bezeugt und in den Tagen, als Jesus bis zur Himmelfahrt unterwegs war auf dieser Erde. Es ist millionenfach bezeugt durch die Kirchengeschichte hindurch von Menschen, die das im Glauben erlebt haben. es ändert nichts. Wer es nicht hören will, hört es nicht. Zur damaligen Zeit ist sogar ein Lazarus wiedergekommen. Also das ist ja so eine Duplizität der Namen hier, ne? Dass Jesus den Lazarus auferweckt hat. Und wer so ein bisschen bibelfest ist, der weiß, was am Ende dieses Kapitels steht. Was die dann das wirklich auch ja, gesehen und geglaubt haben, die wussten, dass es passiert ist, da heißt es, und da wollten sie Jesus und Lazarus töten. Wenn da jemand kommt, aus den Toten zurückkommt und diese Feierstimmung auf dieser Welt stört, man würde ihn nicht für ernst nehmen. Es gäbe tausend Gründe, sich dagegen zu entscheiden. Höre Gottes Wort. Höre das, was er in deinem Wort sagt. Das ist das Allerwichtigste. Da entscheidet sich, wie wir uns dazu stellen, was unser Leben in Ewigkeit ausmacht. Übrigens, der reiche Mann, ich sagte vorhin, der war durchaus sozial eingestellt. Hier hat man zum Schluss sogar den Eindruck, der war sogar ein bisschen religiös. Er spricht den Abraham an mit Vater Abraham. Also er empfindet sich als einer der Kinder Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er empfindet sich zugehörig zum Volk Gottes. Und Abraham sagt dann sogar zu ihm, mein Kind, ich kann dir deinen Wunsch, also dass Lazarus darüber kommt und die Qual etwas, ich kann es dir nicht erlauben, es geht nicht. Mein Vater, Vater Abraham, mein Kind. Also da ist durchaus etwas da gewesen an Religiosität. Er wusste, wo er eigentlich dazugehört. Aber ich sage es noch einmal, es hat in seinem praktischen Leben keine Auswirkung gehabt. Glaube und Werke verhalten sich zueinander, hat Luther gesagt, wie Feuer und wie Schein und Wärme. Und wo kein Schein und keine Wärme ist, da kann auch kein wirkliches Feuer sein. Dieser Mann war religiös, aber er war kein Gläubiger. Und ich sage es mal so ein bisschen flapsig, wenn ich ein Pferd hätte und würde das in meiner Garage halten, würde das ja allein dadurch auch kein Auto werden, nur weil es jetzt mal gerade in einer Garage steht. Und auch dadurch, dass Menschen so ein bisschen religiöse Bildung und vielleicht auch so ein bisschen religiösen Habitus, also so religiöses Verhalten haben, macht es sie noch nicht zu Christen. Was uns zu Christen macht, ist, dass wir Gottes Wort hören. Und Gottes Wort verweist uns an Christus, unseren Herrn, der für uns gestorben und auferstanden ist. Die Gnade Gottes ist grenzenlos. Sie ist wirklich grenzenlos. Aber sie wird nicht grenzenlos angeboten. Deshalb achtet auf das, was wirklich wichtig ist. Überseht den Bedürftigen nicht. Bedenkt, dass ihr sterben müsst und überhört die Stimme Gottes in eurem Leben nicht. Amen.